Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 28. Februar 2013 zum Thema Israel im Nahostkonflikt. Hat der Frieden eine Chance? Zu Gast ist Ari Rath, Nahostexperte, Journalist. Gastgeber ist Rainer Steinweg.
Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen im Kepler Salon und Ihnen Ari Rath vorstellen zu dürfen, ein bemerkenswerter Zeitgenosse und Zeitzeuge. Er hat die 30er Jahre in Wien erlebt, hat erlebt, was es bedeutet, in Wien Jude zu sein zu dieser Zeit, konnte gerade noch im Jahr 1938 auswandern nach Israel. Ich würde sagen, Herr Rath ist gehört zur Gründergeneration des Staates Israel, hat in einem Kibbutz lange und engagiert gearbeitet und wurde dann erst Mitarbeiter und dann Chefredakteur und langjähriger Herausgeber der Jerusalem Post, eine bedeutende israelische Zeitung, die bis etwa Anfang der 90er Jahre, also solange Herr Rath das gemacht hat, zu denjenigen Presseorganen in Israel gehört hat, die sich ganz energisch und engagiert für Frieden im Nahen Osten eingesetzt haben. Herr Rath hat eine wirklich vorzügliche Autobiografie geschrieben. Ich habe sie mit großem Genuss gelesen. Das ist der Anlass, warum ich vorgeschlagen habe, dass die Friedensinitiative der Stadt Linz, die diesen Abend hier verantwortet, Herrn Rath eingeladen hat. Das Buch kann man dort drüben kaufen, wenn Sie wollen. Ich kann die Lektüre wirklich sehr empfehlen. Man erfährt ungeheuer viel über den Prozess der Staatswerdung, über all die Schwierigkeiten. Und das aus der Perspektive eines sensiblen Journalisten, der bei zahllosen, wirklich großen Ereignissen und manchmal auch kurz vor den großen Ereignissen persönlich dabei war, anwesend war, manchmal mit Tricks, ich erinnere eine Szene, er versteckt sich im Garten, um als einziger Journalist bei einer Politikerbegegnung dabei sein zu können, die eigentlich unter Ausschluss der Journalisten hätte stattfinden sollen. Lauter solche Geschichten, also es ist auch amüsant zu lesen, es ist wirklich ein im Übrigen hervorragend geschriebenes Buch. So viel zur Einleitung. Heute geht es nicht um die Vergangenheit, sondern um die Gegenwart im Nahen Osten, um die Situation zwischen Israel und den Palästinensern, aber vor allem auch um die Situation in Israel selber. Niemand könnte uns das besser erklären und erläutern, als Herr Rath das kann. Wir haben das so verabredet, ich stelle Herrn Rath am Anfang ein paar Fragen, so etwa eine halbe Stunde lang.
Und die Fragen werden eine halbe Stunde dauern?
Die Fragen werden eine halbe Stunde dauern, für die Antworten hast du nur jeweils eine Minute. Das sind Vorgaben, ja. Und dann öffnen wir die Runde ins Publikum. Es ist ja üblich, Sie kennen ja die Regeln im Kepler-Salon, es ist üblich, dass dieses Gespräch aufgenommen wird und dann ins Netz gestellt wird, sodass auch Personen, die das gerne hier gewesen wären, aber terminlich verhindert waren, das auch im Nachhinein noch sich zu Gemüte führen können. Als ich Herrn Rath zum ersten Mal gesprochen habe, vor ungefähr 5 Wochen, hier in Linz, haben wir auch
mit die
damals... Oder? 6?
Im November.
Im November schon. Ja, mag sein. Haben wir jedenfalls über die damals bevorstehenden Wahlen gesprochen in Israel. Und er hat mit journalistisch-seismografischem Sinn vorausgesagt, dass es bei diesen Wahlen zu einigen Änderungen kommen wird. Nun ist das israelische Wahlsystem ja sehr kompliziert oder sagen wir mal, es hat eine ganz andere Struktur als unseres, sodass
jetzt... Nicht unbedingt. Wir haben, wie auch, habt ihr Proporzwahlen im Nationalrat. So ja, haben wir auch leider nur Proporzwahlen und keine Wahlkreise und kein gemischtes Wahlsystem wie in Deutschland, ja, das viel besser ist.
Ja. Also jedenfalls,
das heißt, in dieser Beziehung ist Israel und Österreich ziemlich ähnlich.
Tatsache. Gut, ich lasse mich gern belehren.
Mit also Tatsachen kann man nicht debattieren.
Nicht ähnlich ist das Ergebnis. Ja, wir haben im israelischen Parlament haben wir 12, glaube ich, Parteien. Insgesamt 120 Abgeordnete, 12 Parteien. Und es hat sich bei der letzten Wahl einiges verschoben. Es gab einige überraschende Ereignisse. Und ich würde gerne Herrn Rath zum Anfang bitten, dass er uns das ein bisschen erläutert. Was ist das Neue an der Situation, wie sie jetzt in Israel entstanden ist? Was ist zu erwarten im Hinblick auf die begonnene Regierungsbildung? Die Tzipi Livni, die frühere Außenministerin, ist bereits in die Regierung eingetreten. Als
noch Justiz- nicht. Na, also jedenfalls Koalitionsabkommen.
Ja, Koalitionsabkommen. Also sie soll...
Regierung haben wir noch lange nicht, leider.
Ja, okay. Du bist an der Reihe. Erklär uns die Situation.
Ich erwähne. Also vielen herzlichen Dank, dass ich im Kepler-Salon sein darf. Ich habe mich kundig gemacht, dass der entstanden ist, als Linz die Kulturhauptstadt, glaube ich, war und sich das so gebildet hat. Und ich bedanke mich sehr für euer zahlreiches Kommen an einem Freitagabend, wo es sicherlich viele andere interessantere Veranstaltungsmöglichkeiten in Linz gibt, Theater, Konzerte und so. Aber wirklich, vielen herzlichen Dank, ich schätze das sehr. Also ich mache ganz kurz eben, weil liebe Rainer das Wahlsystem angesprochen hat. Wir haben in Israel, ich sage leider, dasselbe Proporzwahlsystem wie in Österreich, mit einem Unterschied, glaube ich, wie viel Prozent, was ist die Schwelle, wie viel?
Fünf, eben. Oder vier sind es in Österreich. In Österreich sind es vier, in Deutschland sind es
fünf. Das ist ein erheblicher Unterschied zu euren Gunsten. Denn wir haben in Israel nach großer Mühe nur eine 2% Minuschwelle. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Denn hätten wir 4%, wie ihr habt, dann hätten es nicht 34 Listen gewagt anzutreten und 270.000 Stimmen über 250.000 zu verschwenden, weil sie eben nicht durchgekommen sind. Und durchgekommen sind eben nur diese 12 Listen, die jetzt im israelischen Parlament, in der Knesset, die 120 Abgeordnete hat. Also, wir können und sollten auch zumindest von euch lernen. Meiner Meinung nach wäre das gemischte Wahlsystem in der Bundesrepublik Deutschland verhältnismäßig das Beste, denn es ist eine Mischung, wie ihr wisst, zwischen Proporz und Wahlkreissystem. Und dort gibt es auch so eine interessante, wie man sagt, politische Versicherung, dass wenn jemand für eine Partei in seinem Wahlkreis nicht durchkommt, kann man ihn dann noch auf die zentrale Liste stellen. Aber auf jeden Fall sind fast die Hälfte der Abgeordneten in Wahlkreisen gewählt. Das heißt, sie sind auch abhängig von ihrem Kontakt mit den Wählern und nicht von irgendeinem kleinen Kreis von Parteifunktionären oder oder sogar vom Parteivorsitzenden, der selbst entscheidet, wer dabei sein darf und wer nicht. Das, also vor den Wahlen, die wir etwas über einen Monat hatten, am 22. Jänner dieses Jahr, waren, also es hatten schon viele geahnt, dass es eine Änderung geben könnte. Auch ich, wie Rainer richtig bemerkt hat, aber ich muss zugeben, ich war sehr, sehr vorsichtig und war lange nicht sicher, dass das in einem wirklich wichtigen Ausmaß geschehen könnte. Soweit so, dass ich heute mit Bestimmtheit erklären kann, dass am 22. Jänner dieses Jahres in Israel die Stimmen der Vernunft sich durchsetzen konnten und zumindest den weiteren Rechtsruck der israelischen Gesellschaft bremsen konnten. Das ist immerhin schon eine Leistung. Ich kann das auch sofort, werde es auch versuchen zu beweisen mit dem Wahlergebnis. Ich musste ja in verschiedenen Zusammenhängen auch vor den Wahlen sprechen, auch im Fernsehen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich ein, zwei Male den Staatsgründer Israels, David Ben-Gurion, zitierte, der schon noch Anfang der 50er Jahre, also einige Jahre noch nach der Staatsgründung Israels, eben diesen weisen Spruch machte: Wer in Israel nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und ich habe versucht, an ein Wunder zu glauben, aber was ganz wichtig war, und das wird auch diese Neuerscheinung und auch neue Parteien, die wir jetzt haben, ich werde das gleich erklären, eben hergebracht. Vielleicht können Sie sich erinnern, dass vor 2,5 Jahren nach dem sogenannten arabischen Frühling, der, wie wir jetzt aus schlimmer Erfahrung sehen, nicht so frühlingsmäßig wie ein schöner Lenz weitergeht, aber das ist ein anderes, aber wichtiges Thema, gab es den sogenannten israelischen Sommer vor 2,5 Jahren. Und das war damals ein reiner gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Protest, betont unpolitisch. Angefangen hat er, dieser Protest, mit einer tapferen jungen Hausfrau, die protestiert hat, die werden es nicht glauben, dass der Hüttenkäse, der von zwei Monopolen in Israel erzeugt wird, Cottage Cheese, der sehr populär ist in den meisten Haushalten. Ich persönlich liebe ihn auch und wir haben den besten Cottage Cheese. Der wurde auf einmal von 4,8 Schekel, das ist fast ein Euro, ungefähr müsste es 5 Schekel zu einem Euro, auf 40% erhöht. Er kostete auf einmal 8,4%. Also wirklich unerhört. Und diese Dame hat sich ein Zelt genommen und hat in einem der bekannten Boulevard, dem Motiv Boulevard, in der Nähe von unserem Nationaltheater, diesen Protest angefangen. Den Protest gegen die zwei Monopole, die den Preis von Hüttenkäse gesteigert haben. Und die hat dadurch erzielt, dass etliche Wochen ganz Israel, alle Hausfrauen, auch die Männer, die selbst für sich sorgen, Wir haben einen Boykott gegen Hüttenkäse gemacht. Die ganze Produktion ist fast stecken geblieben.
Auch der Adi-Adi.
Ja, ich auch. Ich habe etliche Wochen, 2-3 Wochen auf Hüttenkäse verzichtet. Es gibt andere guten Käse auch. Und das hat diese beiden Monopolfirmen, eine heißt Strauß, nach einem, der Gründer war ein deutsch-jüdischer Rechtsanwalt, der in Naria, eine Stadt von deutschen Juden gegründet, nördlich von Akko, mit 4-5 Kühen eine kleine Molkerei angefangen hat und heute ein riesiges Unternehmen ist, von seiner Enkeltochter geleitet. Und auch die ehemalige Tnuva, das ist eine ehemalige Kooperativ von den Kibbutz-Siedlungen. Die beiden wurden gezwungen, den Preis wieder auf 4,80 oder 4,90 zu senken. Ein Vollerfolg, es war das erste Mal, dass ich wirklich die Stimmen des Volkes durchsetzen konnte. Und da das so gelungen ist, ist dieser wirklich nicht politische Proteststreik auf 400.000 Zeltprotester übergegangen, die eben gegen den unerhört teuren Preis von Wohnungen, von Mietwohnungen, die man sich nicht leisten kann, und Studenten. Da sind wochenlang, monatelang 400.000 Menschen auf die Straßen gegangen. In allen Städten, sogar in einer Stadt, die heute schon fast eine Viertelmillion Einwohner hat, Beersheba, waren einige Tage 50.000, 60.000 Menschen auf der Straße. Diese 400.000 Protester waren wirklich unpolitisch. Aber viel, auch mir, war klar. Da muss man kein Klarseher sein, dass diese 400.000 nicht-politische Proteste bei den nächsten Wahlen sprechen werden. Denn man muss kein großer Wirtschaftsfachmann sein oder Fachfrau sein, um zu verstehen, dass wenn eben nicht genug Wohnungen erbaut werden können und diese gibt so teuer sind, der Hauptgrund ist, dass bis heute viele Milliarden Schekel und auch Euro in den weiteren Siedlungsbau geht, der nicht nur die Friedenschancen ruiniert, aber eben auch die israelische Wirtschaft. Und was jetzt geschehen ist bei den letzten Wahlen, und das war, ich sage, zu unserem Glück eine Sache, die Herr Netanyahu ignoriert hat. Er sagte, naja, Leute gehen auf die Straße, das kann doch meiner Partei nicht schaden, wir sind ja gut organisiert und so weiter. Und vor einem Monat, am 22. Jänner, haben diese 400.000 Protester gesprochen mit ihren Wahlzetteln. Die haben in verschiedenen Richtungen gesprochen. Sie haben erstmal eine neue, vollkommen unbekannte Partei mit einem Vorsitzenden, eines sehr feschen, sehr tüchtigen und sehr populären Radio- und Fernsehansager Yair Lapid mit dieser Liste, die sich nennt Yesh Atid, es gibt eine Zukunft, gesprochen. Er wurde zur zweitgrößten Partei, hat 19 Mandate von 120 bekommen. Ich habe eine persönliche Verbindung mit ihm, denn er war jahrelang noch als junger 13, 14-Jähriger sehr eng befreundet mit meinem leider verstorbenen Neffen Adi. Und was noch interessanter ist, sein jetzt verstorbener Vater, Josef Tommy Lapid, der ist auch vor schon über 20 Jahren von einer politischen Liste, die hieß Shinui Änderung, die noch ein Mandat, also einen Platz im, und den Titel ihrer Liste im Parlament hatte. Sie suchten einen populären Vorsitzenden. Tommy Lapid war sehr populär, auch ist interessant, auch über die Medien, beim Fernsehen, beim Radio. Und er wurde zum Vorsitzenden. Und die haben damals überraschenderweise 15 Mandate bekommen. Damals war Herr Sharon Ministerpräsident. Tommy Lapid wurde Justizminister. Und jetzt eine wichtige Bemerkung in Klammern. Wie wir bald sehen werden, wir haben auf der rechten Seite der, des politischen Regenbogens zwei orthodoxe Parteien, religiös-orthodoxe, die immer darauf bestehen, ziemlich viel Gelder für ihr Schulwesen zu bekommen, denn sie möchten ihren eigenen Nachwuchs erziehen. Und da gab es eine politische Situation, bei der eben Sharon denen nachgegeben hat und so viele zusätzliche Milliarden für das Schulsystem versprochen hat. Daraufhin hat Lapid, der Vater, ist aus Protest zurückgetreten, hat bei den nächsten Wahlen nochmal, ist er nochmal angetreten und hat 0 Mandate bekommen von 50. Ich hoffe sehr, ich habe auch ein bisschen Vertrauen, dass sein Sohn von der schlimmen Erfahrung seines jetzt verstorbenen Vaters gelernt hat. Denn seine Liste, es gibt eine Zukunft, Yesh Atid, der hat von Anfang an, ist er darauf bestanden, dass in seiner Liste nur Kandidaten sein dürfen, die vorher nicht im Parlament waren. Das heißt, er war nicht bereit, sogenannte Überläufer da aufzunehmen. Alle diese 19, die für diesen feschen, ziemlich noch politisch unbekannten Josef Lapid, Yair Lapid gestimmt haben, sind zum großen Teil auch politisch unerfahren. Einige wichtige von denen haben sich im Kommunalwesen ausgezeichnet, wie zum Beispiel die Bürgermeisterin von Herzliya, eine wichtige Stadt nördlich von Tel Aviv und so weiter. Aber die meisten sind vollkommen unbeschriebene Blätter. Jetzt, wie gesagt, sind eben, was ist der beste Beweis, dass die Stimmen der Vernunft sich durchsetzen konnten? Erstmal die 19 von Yair Lapid, die Arbeitspartei, unter auch einer ehemaligen, sehr populären Radio Moderatorin, Shelly Yachimovic, die ihren polnisch-russischen Namen beibehalten hat. Die, man hat ihr mehr gesagt, sie hat 15 Mandate bekommen, aus einem bestimmten Grund, an dem sie selbst schuldig ist. Sie hat mit Absicht nichts über politische Probleme gesprochen, auch nicht die Bedingung, dass wir unbedingt die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern erneuern müssen. Die hat sich nur auf gesellschaftliche, wirtschaftliche Themen konzentriert. Und das hat sich ein bisschen gerecht, aber sie hat immerhin doch 15 Mandate bekommen. Dann gibt es eine Linkspartei, Meretz, die ihre Stimmen, ihre Mandate verdoppeln konnten, von 3 auf 6. Und dann gibt es auf der sogenannten linken Seite der politischen Landkarte, das können Sie da vielleicht dann umreichen, gibt es auch 6 Mandate. Die Liste hat einen komischen Namen, die heißt Bewegung. Hatzunua. Wir haben eine bekannte Politikerin, Zipi Livni. Zipi ist ein Kosename, aber in Israel ist das möglich, von Zipora. Interessant auch, ihr Vater war ein ganz rechtsnationaler Kämpfer, aber sie hat schon vor etlichen Jahren, als auch Sharon die Likud-Partei verlassen hat, weil Netanyahu damals in der Opposition in seiner Partei eine Abstimmung durchbringen konnte, dass dieser Likud-Parteitag beschließt, dass es nie zu einem palästinensischen Staat kommen darf. Sharon, der damalige Ministerpräsident und Vorsitzender der Partei, sagte, ihr könnt so eine Abstimmung nicht machen, denn mit so einem Beschluss kann ich nicht regieren. Die haben doch sich durchgesetzt. Netanyahu, damals in der Opposition, in der eigenen Partei, hat 60% der Stimmen bekommen, Sharon nur 40. Daraufhin hat er eben diese Vorwärts-Kadima-Partei gegründet, in der auch Ehud Olmert war, der ehemalige Bürgermeister und Ministerpräsident, der zurücktreten musste wegen, wollen wir sagen, Problemen mit dem Recht. Er wurde zwar von fast allen Beschuldigungen freigesprochen, aber es gibt noch ein Verfahren, dass es ihm nicht ermöglicht, weiter Premierminister zu bleiben. Er übrigens hat auch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, auch als Abu Mazen bekannt, wochenlange Gespräche geführt. Die waren, wie Olmert selbst sagte, hautnah an einem Abkommen nahe. Auch Zipi Livni. Aber sie hat auch einen Fehler, schlimmen Fehler in ihrer Vergangenheit, denn sie wurde beauftragt, eine neue Regierung zu bilden, nachdem Herr Olmert zurücktreten musste, und war nicht einverstanden bei den Koalitionsverhandlungen, denn ultraorthodoxen Parteien, ich sage, ihre Erziehungssteuer zu zahlen. Und hat ganz toll gesagt, ich bin auf meinen Prinzipien bestanden, ging zu Wahlen, hat zwar ein Mandat mehr als Netanyahu bekommen, 28 gegen 27 oder 29 gegen 28, aber Netanyahu ist es gelungen, mit den anderen rechts- und religiösen Parteien eine Regierung zu bilden und Zipi Livni in der Opposition zu lassen. Sie hat sich vor über einem Jahr aus der Politik zurückgezogen. Sie hat ihren Sitz im Parlament aufgegeben und hat sich buchstäblich in den allerletzten Wochen vor dem Stichtag, an dem man die Liste der Parteien abgeben muss, einen zentralen Wahlausschuss, entschlossen doch zu versuchen, hat eben diese Liste mit dem komischen Namen die Bewegung für Zipi Livni abgekürzt, Hatzunua, die Bewegung, und hat überraschend 6 Mandate bekommen. Sie war eine der wenigen Listen außer der Meretz-Partei und auch den israelisch-palästinensischen Listen, die insgesamt 9 oder 10 Mandate haben, die verlangt hat als Bedingung, dass die nächste Regierung sofort die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern erneuern muss. Netanjahu, der viele Fehler begangen hat, der größte Fehler war, dass er sich mit diesem rechtsrassistischen Herrn Lieberman in eine gemeinsame Liste vereinbart hat. Und die haben im Vergleich zu den letzten Wahlen 11 Mandate verloren. Die hatten gemeinsam 42 und jetzt nur 31. Likud Betenu. Betenu, das ist unser Haus, das ist die Rechtsliste von Herrn Lieberman, der momentan auch sein Amt als Außenminister nicht ausüben darf, weil auch er Gerichtsverfahren gegen sich hat. Wegen Geldwäscherei und allen möglichen anderen. Und Herr Netanjahu, ein geschickter Politiker, dem das Allerwichtigste ist, an der Macht zu bleiben, da ist er nicht alleine, das ist ein gemeinsamer Nenner für viele, viele Politiker, hat einen sehr geschickten Schachzug gemacht, mit einem für Netanjahu nicht leichten politischen Preis. Vor einer Woche hat er mit Tzipi Livni, mit ihren 6 Mandaten, ein Koalitionsabkommen unterschrieben, demgemäß Tzipi Livni, sie war schon mal Justizministerin, wieder Justizministerin sein wird, was ganz wichtig ist, denn wir hatten in den letzten Jahren einen religiösen, sehr rechtsgerichteten Justizminister, der schamlos mit Hilfe von anderen das Rechtswesen in Israel, das jahrzehntelang wirklich hervorragend war und bis heute noch ist, aber es gab immer mehr Ernennungen von Richtern mit politischem Hintergrund. Und wenn jetzt Livni auch Justizministerin sein wird, wird sie sicherlich gründlich in diesem Ministerium aufräumen. Und das brauchen wir wie Luft zum Atmen. Aber nicht weniger wichtig musste Herr Netanjahu auch unterschreiben, dass Frau Livni die offizielle Vertreterin der neuen Koalitionsregierung, das war ihre Bedingung, zuständig sein wird für sofortige erneute Verhandlungen mit den Palästinensern, mit dem Präsident Mahmoud Abbas, sobald es wieder eine Regierung gibt. Deswegen wage ich zu sagen, dass wir zumindest für kurze Zeit, eine neue Öffnung, einen kleinen Sonnenstrahl in unserer sonst ziemlich trüben politischen Landschaft haben, den wir sobald wie möglich ausnützen sollen. Und das Gute ist, im Vergleich zur ersten Regierungsperiode von Präsident Obama, der richtigerweise damals seinen ersten Besuch nach Kairo abgestattet hat und dort eben auch seine Öffnung für die islamische Welt, das habe ich für sehr richtig gefunden. Aber er war sehr schlecht beraten von seinem damaligen engsten Berater, ein ehemaliger Israeli, der jetzt, glaube ich, wieder Bürgermeister von Chicago ist. Er war 50 Minuten Flugentfernung von Tel Aviv, aber ist von Kairo nach Dresden oder Leipzig geflogen, hat sich dort mit Angelika Merkel getroffen. Die sind symbolisch, haben sie Buchenwald besucht, aber haben Israel ignoriert. Damals hat ein Kollege von mir, der heute Chefredakteur der Haaretz-Zeitung ist, die wichtige liberale Zeitung Israels, Haaretz heißt das Land, herausgegeben vom Schocken Verlag, der hat damals geschrieben, so als Leitartikel, einen offenen Brief an Herrn Obama. Wir sind Israelis, wir sind nicht Juden aus der Diaspora. Ihr Besuch nach Buchenwald war sicher sehr wichtig für ihre amerikanisch-jüdischen Wähler. Aber dass sie uns überflogen, ignoriert haben, empfinden wir als Ohrfeige. Das hat sich jetzt geändert, denn Obama hat schon angesagt, dass er in 3 Wochen, wenn sich nichts ändern wird, am 20. März einen offiziellen Besuch nach Israel abstatten wird, in dem auch ein halber Tag oder Tag offizieller Besuch in Ramallah bei Präsident Mahmoud Abbas sein wird. Offiziell heißt es, das ist ein Besuch nur um die Probleme, die Einstellung zu wichtigen, dringenden Problemen wie der Bürgerkrieg in Syrien und die Lage in Ägypten und so weiter und das natürlich die nukleare Entwicklung im Iran zu koordinieren. Aber zweifellos wird die neue Regierung Obama mit John Kerry als Außenminister, der wollte eigentlich kommen, aber hat das jetzt verschoben, denn er kann ja nicht seinem Präsidenten, wie man sagt, das Scheinwerferlicht stehlen. Das heißt, dass eben Israel allein und die Palästinenser nicht mehr die alleinigen Spieler auf dieser Bühne sein werden. Und es ist zu erwarten, dass eben auch in dieser Richtung jetzt viel mehr Druck seitens der Amerikaner ausgeübt wird. Und nur zum Abschluss will ich Ihnen das noch kurz erklären. Wie gesagt, links der Mitte, inklusive der israelischen und palästinensischen Parteien, gibt es 59 Abgeordnete. Rechts der Mitte gibt es 61. Einer der Hauptgründe, dass Netanjahu die Wahlen vorverlegt hat, vom Oktober auf Jänner, ist, dass wir in einer auch sehr schwierigen wirtschaftlichen Krise sind, weil man eben so viele schwere Millionen, wenn nicht Milliarden, in den weiteren Siedlungsbau einnimmt und dass das nächste Budget, der nächste Haushalt, den wir spätestens bis Ende März bestätigen müssen, ganz scharfe Sparungsmaßnahmen. Wo spart man dann? Natürlich Gesundheit, Erziehung und solche Sachen, leider, die der Bevölkerung um einen erhöhten Steuern. Das wollte Herr Netanjahu alles für nach den Wahlen verschieben. Das muss er jetzt, wie er sagt, sehr bald hinkriegen. Und so etwas kann er unmöglich mit nur 61 Abgeordneten mit allen anderen Parteien gegen ihn durchführen. Und deswegen hat er jetzt, wie ich schon gesagt habe, diesen geschickten Schachzug gemacht, der aber auch seine starke Rechtshaltung einer neuen Koalition nicht ermöglicht. Mit anderen Worten, auch Netanjahu ist jetzt im sogenannten Zugzwang gegen seine wirkliche Einstellung. Er hat ja vor etlichen Jahren, nach dem letzten Regierungsantritt, hat ihm ziemlich lange gedauert, eine programmatische Rede gehalten in einer Universität, so religiösen, ziemlich rechtgerichteten, Bar-Ilan, wo er nach vielen Sätzen und Einleitungen endlich den Satz ausgesprochen hat: Wir unterstützen eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern. Und das hat er jetzt von erneut betont. Wenn wir nicht sehr bald eine Zwei-Staaten-Lösung vereinbaren, könnte es auch schon bald zu spät sein. Es gibt schon sehr viele Israelis und Palästinenser, die jetzt schon sagen, dass wir dieses Boot vermisst haben. Ich glaube, es ginge noch. Aber auf jeden Fall kann ich euch mit Zuversicht berichten, dass wir jetzt nach langer Finsternis einen wichtigen, zumindest kurzfristigen Sonnenstrahl in unserer sonst trüben Politik haben, den wir so bald wie möglich ausnutzen müssen. Und deswegen das ist die lange, lange Antwort auf deine Frage, ja, Israel hat doch, und der Nahe Osten hat jetzt wieder eine richtige Chance zu einem friedlichen Einverständnis. Der Rest ist nicht in den Händen Gottes, sondern in den Händen der Vernunft der Politiker. Danke.
So, die Uhr sagt, dass ich jetzt keine weiteren Fragen stellen darf. Ich hätte noch einige.
Du darfst alles zu.
Nein, das Publikum hat das Wort. Vielleicht werfe ich noch eine Frage ein, aber das Publikum soll zu Wort kommen und deswegen möchte ich Sie bitten, Fragen zu der gegenwärtigen Situation in Israel, zur Zukunft, zu den Hindernissen, die vielleicht einem jetzt möglich scheinenden Friedensprozess im Wege stehen könnten. Irgendetwas, alles in diese Richtung.
Entschuldigung, da muss ich Sie kurz korrigieren. Das Schlimme, wir wissen ja aus der Geschichte, es gab viele längere Friedensverhandlungen, es gab den Westfalischen Frieden, es gab den Versailler Frieden, es gab den Potsdamer Frieden. Man hat sehr schwierig verhandelt, aber man kam zu einem Ergebnis. Leider im Nahen Osten, in dem israelisch-palästinensischen Konflikt, gibt es nur einen Friedensprozess, der schon, wann war die Oslo-Vereinbarung? Jetzt vor 20 Jahren, genau. Ja. 93. Im September wird es genau 20 Jahre sein. Wir haben schon 20 Jahre einen Friedensprozess und keinen Frieden. Obwohl alles vereinbart ist, man muss nur die richtige Schublade aufmachen. Deswegen sage ich, es ist eben was jetzt geschehen soll, ist nicht mehr ein Friedensprozess, sondern tatsächliche Friedensverhandlungen mit einer baldigen Entscheidung. Das steht auf der Tagesordnung. Denn wenn wir weiter Friedensprozess spielen werden, dann werden wir in einer Sackgasse bleiben und in dem sich schnell ändernden Nahen Osten mit richtigen Gefahren von islamistischen Neigungen könnten wir die Zukunft Israels wirklich gefährden.
Entschuldigung. Ja, ganz in meinem Sinne. Fragen. Franz Luger. Ja, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen.
Das auch hin?
Wie? Wir müssen immer das Mikro benutzen, damit das auch auf dem Netz dann verständlich ist. Ja?
Ich verstehe noch nicht, warum Sie so auf Obama setzen. Ich beschäftige mich seit Monaten mit den Drohneneinsätzen. Ich halte Obama für einen Massenmörder. Mehr als 3000 unschuldige Tote sind auf seinem Konto. Er hat das persönlich auf seine Kappe genommen, diese Einsätze zu befehligen. Und auch in der Israel-Palästina-Sache habe ich bis jetzt noch nichts gehört, was mir nur annähernd ein bisschen einen Lichtblick erkennen lässt. Ich verstehe also die Option für Obama überhaupt nicht.
Gut.
Massenmörder, sage ich, aber ich bin gegen die Todesstrafe.
Ich bin da nicht der Vorsitzende der Gastgeber. Ich glaube, wenn ich der Gastgeber wäre, der aber Rainer heißt, Rainer Steinweg, würde ich sagen, dass solche Ausdrücke in diesem Kreis gestrichen werden sollen. Entschuldigen, bitte.
Bitte
involvieren Sie mich
jetzt
nicht
mal antworten
mit Ihren eigenen persönlichen, privaten Ansichten. Entschuldigen. Sie haben ja gesprochen. Ich bin Gast. Gastgeber sitzt neben mir. Wäre ich der Gastgeber, hätte ich, wie man in einem richtigen Parlament, Ihre Bemerkung zumindest vom Protokoll gestrichen, wenn nicht krassere Reaktionen. Denn das gehört nicht, solche Ausdrücke gehören nicht, so wie ich verstehe, in einen Kreppler-Salon, der eben auch schwierige Probleme mit Vernunft und mit Maß besprechen soll. Entschuldigen, Sie haben schon gesprochen. Sie müssen nicht nochmal sich ausdrücken. Nicht mir gegenüber. Bitte. Ich kann auch streng sein. Das gibt es nicht. Ich bin zwar nicht der Gastgeber, aber da der Gastgeber alles erlaubt, muss ich als Gast mich einsetzen. Und ich weigere mich, mit Ihnen auf diesem Niveau in ein Gespräch einzulassen. Obama ist der Präsident der mächtigsten Nation dieser Welt. Wie man sagt, für gut und für besser. Ich bin sehr froh, obwohl ich kein Amerikaner bin, dass Obama die Wahlen gewonnen hat und nicht der Herr Romney. Wenn man heute schon sagt, Romney who, der ist überhaupt verschwunden. Und es ist sehr gut auch für die Welt, dass Obama jetzt zweite Präsidentperiode hat. Was die anderen Sachen betrifft, das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, es ist nicht richtig und gehört nicht dazu, dass Sie sich in dieser Art und Weise hier ausdrücken. Das gibt es nicht in einer zivilen, politischen Debatte.
Okay. Also ich halte diese Frage jetzt mal für soweit beantwortet.
Ja, ich betrachte diese Frage für gestrichen.
Für gestrichen. Ja, ich habe nicht verstanden.
Gegeben, ja. Denn okay. Ich bin nicht bereit, in einem Kreis da weiterzumachen, wo man auf diesem Niveau sich ausdrückt. Klar, bitte.
Eine weitere Frage, Andreas Paul.
Ich hätte Sie gerne gefragt, ob Sie eine Zwei-Staaten-Lösung noch für möglich halten. Sie haben in Ihrem,
ja.
In Ihrem Plädoyer vorher schon gesagt, ja.
Es wird immer schwieriger, aber
jetzt würde ich Sie gerne eben konkreter fragen. Sie haben auch erwähnt, es gibt viele, die das nicht mehr für möglich halten. Was bräuchte es bei den heutigen Facts on the ground? Was bräuchte es ganz konkret aus Ihrer Sicht, damit das überhaupt noch möglich werden kann? Und wenn es nicht möglich wird, was ist dann die Lösung? Also zwei Schienen. Konkret bei den heutigen Facts on the ground. wo ich mir es eigentlich geografisch nicht mehr vorstellen kann. Was bräuchte es dafür? Oder wenn das nicht geht, was ist dann die Lösung?
Ja, das beantworte ich gerne. Ich werde erstmal, wie sagt man, Advocatus Diaboli, die Einstellung versuchen zu erklären, der Israelis und der Palästinenser, die der Meinung sind, dass die Gelegenheit für eine Zwei-Staaten-Lösung schon vorbei ist. Und die sprechen, wie zum Beispiel ein bekannter ehemaliger israelischer Politiker namens Avraham Burg, der zu den neuen, jungen, versprechenden Mitgliedern der Arbeitspartei gezählt hat, die leider auseinandergegangen sind mit Yossi Beilin und Yael Dayan und anderen, und der auch Vorsitzender des Parlaments war, und der spricht eben von einer einstaatigen Lösung, Einstaatlösung, ein demokratisches Israel. Wir sind gut befreundet. Ich schätze ihn sehr, aber da sind wir vollkommen anderer Meinung. Denn wenn man ehrlich und realistisch für so einen Staat wäre, dann wäre es nur, könnte es nur ein Apartheidstaat sein. Denn man darf nicht vergessen, dass 20% der Israelis, israelische Bürger, die auch wählen zum Parlament, israelische Palästinenser sind. Und die bis heute, obwohl unter denen die besten und begabtesten Chirurgen, Wirtschaftsprofessoren und in vielen Fächern ausgezeichnete Menschen sind, irgendwie Bürger zweiter Klasse bis heute sind. Und das ist nur mit der Minderheit der israelischen Palästinenser. Wenn das jetzt das ehemalige britische Mandatgebiet Palästina, das heißt Westjordanland, Gazastreifen, Ostjerusalem und Israel, ein Staat werden würde, das würde zweifellos ein Apartheidstaat werden. Und das ist etwas, glaube ich, das niemand von uns auch hier möchte. Die Palästinenser, die schon verzweifelt sind von einer Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung, sagen schon ein, zwei Jahre, die Jüngeren, gut, die Israelis wollen nicht nachgeben, wir werden unsere Gebärmütter sprechen lassen. Und jetzt schon, wenn man demografisch dieses gesamte Gebiet des ehemaligen britischen Mandats Palästina anschaut, der Staat Israel hat heute schon bald 8 Millionen Einwohner, aber von denen 20% Palästinenser. Also weit über 1,5 Millionen. Im Gazastreifen, in dem 1967 nach dem sogenannten Sechstagekrieg, den wir leider heute noch 46 Jahre später weiterkämpfen, waren damals ungefähr 250.000 Palästinenser. Heute sind im Gazastreifen zumindest 1,25 bis 1,5 Millionen. Zu denen kommen über 3,5 Millionen im Westjordanland und in Ostjerusalem. Wenn Sie das zusammenzählen, zumindest 3,5 Millionen im Westjordanland, zumindest 1,5 Millionen im Gazastreifen, das sind schon 5. Und jetzt noch die israelischen Palästinenser, die auch schon weit über 1,5 Millionen sind, sind wir schon mit 6,5 Millionen. Noch ein paar Jahre wird es, wie diese Palästinenser sagen, werden die palästinensischen Gebärmütter eine palästinensische Mehrheit, wenn wir dieses Gebiet ohne Grenzen weiterlassen. Deswegen bin ich auch heute überzeugt, dass wir auch für die Palästinenser, nicht nur für die Israelis, alles tun sollten, sobald wie möglich einen palästinensischen Staat an der Seite Israels mit Jerusalem als einer zwei Hauptstädten, denn Sheikh Jarrah und die Gebiete in Ost-Jerusalem haben mit dieser Auffassung der ewigen Stadt Davids überhaupt nichts zu tun. Das hat sogar der ehemalige Bürgermeister Olmert schon längst gesagt. Derselbe Olmert, der seinen Wahlkampf gegen Teddy Kollek gewonnen hat, denn er sagte, Teddy Kollek wird Jerusalem teilen, Shimon Peres wird Jerusalem teilen. Und er selbst ist zur Ansicht gekommen, dass man eben ohne weiteres im größeren Jerusalem auch eine palästinensische Hauptstadt einrichten könnte. Das wäre die ideale Lösung. Und zu denen, die Zweifel haben, wie das vorgehen kann, vielleicht können Sie sich erinnern an die sogenannte Genfer Initiative, die ist schon etliche Jahre her. Das war das Produkt von monatelangen, ganz wichtigen Verhandlungen von für den Palästinensern und für den Israelis. Und dort steht alles. Man kann das heute sogar googeln. Von einer Darstellung, wie in der sehr problematischen Altstadt Jerusalems, wenn man bei Jaffa Tor reingeht, dort wird ein palästinensischer Polizist sein. Und dann geht man weiter beim armenischen Viertel vorbei. Übrigens, die Armener haben schon etliche Male gesagt, wenn es da zu einer Teilung irgendwie Juden kommt, wir möchten unbedingt zum israelischen Stadtteil gehören und nicht zum muslimischen. Die sind ja auch nach Jerusalem von den muslimischen Ottomanen geflohen. Und es steht alles drinnen. Auch die Idee von Bodenaustausch 1:1, damit auch zwei sogenannte Siedlungsblöcke bleiben können, unter israelischer, einer da in Richtung Nablus und dann die größere Umgebung von Jerusalem. Und der Bodenaustausch 1:1 soll so vorgehen, dass dann die Palästinenser den genau dieselben Anzahl von Hektaren oder Dunam, wie wir sagen, das ist ein türkisches Maß noch von 1000 Quadratmetern, erstmal südlich von Hebron bekommen und noch viel wichtiger, im Süden Israels, im Negev, wo dann der Gazastreifen, der sowieso übervölkert ist, ein bisschen erweitert werden kann. Es steht alles drinnen in dieser Genfer Initiative, die auch im Internet anzuschauen ist. Man muss nur bereit sein, politisch die richtige Schublade zu öffnen. Es ist sehr schwierig, aber ist ein politischer Wille. Und wie gesagt, eine Einstaatlösung, ich würde nie bereit sein, in einem Apartheidstaat zu leben. Und ohne Apartheid, fürchte ich, wäre das nicht möglich. Bitte. Entschuldigen Sie, sollen da...
Eine Frage zu dem Genfer.
Ja.
Ich habe gelesen, es stimmt das, was Sie sagen. Wir haben aber die Berichterstatter oder zwei Berichterstatter aus diesem Quartett, diesem Russland, USA.
Ja.
Und haben mir gesagt, kein Politiker, weder auf der palästinensischen noch auf der israelischen Seite, würde bei Unterschrift, finalisierender Unterschrift dieser Vereinbarung, weder politisch, manche vielleicht sogar nicht physisch übergeben. Wie sehen Sie die Situation?
Ja, diese Aussagen kenne ich. Man sagt das immer vom Neuen. Man sagt ja auch, wenn Abu Mazen, also der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas, es wagen würde, die Friedensverhandlungen zu erneuern, wäre seine Tage gezählt. Es wird ja auch immer die Frage gestellt, nicht mit Unrecht, und was passiert dann mit dem wie man das in Israel öfter sagt, mit Hamastan, der Gazastreifen, wo die Hamas, die kämpfenden Truppen der Fatah eines Tages einfach überrannt haben. Und die Antwort dafür, die viele, die sich wirklich gut auskennen mit den Palästinensern, mit der ganzen Psyche, behaupten, ich glaube nicht mit Unrecht, dass wenn es Abu Mazen gelingen wird, ein akzeptables Abkommen mit Israel zu schließen, dass den Palästinensern im Westjordanland und auch in Ostjerusalem wirkliche Rechte einräumt und ein wirkliches Staatswesen, dann würde die Mehrheit der Palästinenser auch im Gazastreifen sich sofort anpassen. Und vielleicht haben Sie das in den letzten Wochen bemerkt, es gibt eine richtige Annäherung zwischen der Hamas und den Fatah, den anderen Palästinensern. Einerseits haben die PLO-Leute, also Fatah und Abu Mazen, es erlaubt, dass die Hamas etliche Veranstaltungen im Westjordanland hatte. Und als Gegenleistung durften auch die Abu Mazen-Leute im Gazastreifen Kundgebungen haben. Also es rührt sich dort etwas, das ist noch nicht definierbar. Man sagt ja nicht mit Unrecht, was hat Netanjahu in seinen 4 Jahren erreicht? Er hat erreicht, dass Israel direkt mit der Hamas verhandelt hat, mit Vermittlung der Ägypter, auch mit dem neuen islamistischen Ägypten, und hat wirklich ein bis jetzt festhaltendes Waffenstillstandsabkommen erzielt zwischen dem Staat Israel und der Hamas-Regierung im Gazastreifen. Das hat Netanjahu erreicht. Und das war vielleicht, wenn das jemand gewagt hätte von der Arbeitspartei, dann hätte man ihn schon längst gelyncht. Also, es ist eben die Frage, wie man das anblickt. Ich bin der Meinung, und das bin ich nicht der Einzige, dass beide Seiten vom Kämpfen und Blutvergießen schon ermüdet sind. Auch die Hamas. Und irgendwie sich erlöst fühlen würden, wenn man ein akzeptables, wie sagt man, einen akzeptablen Kompromiss erreichen könnte, mit dem beide Seiten leben könnten. Man darf nicht vergessen, in den wunderschönen Flitterwochen der sogenannten Osloer Abkommen vor 20 Jahren schon, wo eben der Höhepunkt war, dass die israelische Regierung unter Yitzhak Rabin, dem leider von einem israelischen jüdischen Fanatiker ermordeten Rabin, und Yasser Arafat, der Vorsitzende, der Präsident der palästinensischen Befreiungsbewegung. Wir sprechen nur in Nomenklatur, man sagt PLO, PLO. PLO ist die Abkürzung für Palestinian Liberation Organization, Befreiungsorganisation. Und bitte uns daran zu erinnern, bis 1964 war Palestine oder Palästina synonym mit Zionismus. 1938, da erzähle ich auch davon in meinem Buch, wenn man in Wien sich bemüht hatte, ein sogenanntes Zertifikat, eine Einreisebewilligung der britischen Behörden in Palästina zu bekommen, hat man sich bei der Marco-Aurel-Straße 5 angestellt. Dort war auch das Palästina-Amt. Genauso wie in Berlin in der Meinecke-Straße. Denn Palästina war synonym mit Zionismus. Der beste Beweis, bisschen zurück in die Geschichte, aber es ist wichtig auch, die Vergangenheit nicht zu vergessen und auch aus der Vergangenheit zu lernen. Wie gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg, wie Sie alle wissen, ist das auch Ottomanische Reich zusammengebrochen. Nicht nur die Habsburger Monarchie und viele ehemalige Länder des Ottomanischen Reichs wurden selbstständig oder waren übergangsweise als Mandatsgebiet des Völkerbunds, der Vorgänger der Vereinten Nationen. Und so wurde der Libanon und Syrien zu einem französischen Mandatgebiet und Palästina und Transjordanien zu einem britischen Mandatsgebiet. Die Briten hatten den ersten High Commissioner ernannt, ein sehr angesehener britischer Jude, ich weiß nicht, ob das ein vernünftiger Schritt war, Herbert Samuel, und der High Commissioner, der Hochkommissar für Palästina, hat die jüdische und die arabische, damals gab es kein Palästina, Palästina war zionistisch, man sucht, jeder eine offizielle Vertretung gegenüber der britischen Mandatsregierung zu ernennen. Daraufhin haben die Zionisten, die Juden, wir Juden, die sogenannte Jewish Agency for Palestine ernannt. Jewish Agency for Palestine. Die Araber, deren Vorsitzende und politischer und geistiger Anführer der berüchtigte Mufti war, Haj Amin al-Husseini, hat sich natürlich geweigert, irgendetwas in der Vertretung der Araber ein Wort zu benutzen, das Palästin irgendwie ähnlich ist. Denn Palästin, das waren die Zionisten. Und wie hat die arabische Vertretung geheißen? Arab Higher Committee. Der höhere arabische Ausschuss. Und so waren gegenüber der britischen Mandatsregierung war die jüdische Vertretung die Jewish Agency for Palestine und die arabische Vertretung Arab Higher Committee. Bis zum Ende. Also bis zum Teilungsplan und der Rest ist Geschichte. Und das sollen wir bitte nicht vergessen. Deswegen kann sich auch vieles hoffentlich ändern, denn die großen Sternstunden nach dem sogenannten Oslo-Prozess, wo Arafat, Peres als Außenminister, heute Staatspräsident und Yitzhak Rabin gemeinsam in Oslo den Nobelpreis für Frieden erhalten haben. Das klingt heute wie eine richtige Utopie, aber es ist eine politische Tatsache. Aber eben anstelle den friedlichen Ausgleich und den Frieden zu erzielen, haben wir einen Friedensprozess. Genug mit Friedensprozess. Jetzt die richtige Schublade öffnen und politisch handeln. Und das gibt es eine kleine, aber glaube ich auch wichtige Chance.
Herr Weidner, glaube ich, oder? Waren Sie der Nächste? Oder Sie? Sie waren der Nächste, Entschuldigung.
Vielleicht wieder eine Frage, ganz anderer Kontext, aber ich komme aus Belgien, ist auch ein sehr interessantes.
Bitte?
Ich komme aus Belgien.
Aus Berlin?
Belgien.
Aus Belgien, Belgien.
Also politisch.
Genau, ihr habt ja große Probleme dort, ja.
Ja, das meint jeder. Und,
also ist ein Fleme oder ein Wallone?
Ich bin ein Fleme.
Ein Fleme, ja.
Oder Flamme.
Flamme, ja.
Die Aussprachen.
Entschuldige, Flamme, ja.
Bei uns ist eigentlich das Also einer der großen Probleme ist, dass die beiden Bevölkerungsteile einander Sprache nicht sprechen. Deswegen wollte ich fragen, wie das eigentlich ausschaut zwischen die Palästinenser und die Israeliten.
Überhaupt kein Problem. Es ist unglaublich. Und das kritisiere ich uns selbst. Wie viele Tausende und Abertausende Palästinenser, nicht nur die selbstverständlich die israelische Bürger sind, aber wie viele Tausende und Abertausende Palästinenser in den besetzten Gebieten und in Ostjerusalem fließend Hebräisch sprechen, denn sie arbeiten meistens bei israelischen Unternehmen. Übrigens, wer hat und wer baut die vielen Villen für die Siedler im Westjordanland? Palästinenser. Sie müssen ihr Brot verdienen. Und das ist eben überhaupt kein Problem, denn es gibt auch, ich glaube, im Unterschied zwischen Französisch und Flämisch, Hebräisch und Arabisch sind sich ziemlich nahe, auch wenn man zählt und so. Und eben nach 46 Jahren israelischer Besatzung, im Unterschied zu vielen Israelis, die leider nicht genug Arabisch können oder überhaupt kein Arabisch, gibt es überwiegende Mehrheit der Palästinenser, die auch fließend Hebräisch sprechen. Aber das wäre wirklich kein Hindernis. Übrigens, die machen keinen Gebrauch davon. Arabisch ist im Staat Israel die offizielle zweite Sprache, nicht Englisch. Alle Straßenschilder am Flughafen sind Hebräisch, Arabisch und auch Englisch. Darf man nicht vergessen. Die israelischen Palästinenser, die 10 Abgeordnete im Parlament haben, hätten das Recht, Arabisch zu sprechen mit einem Dolmetscher. Aber da sie wollen, dass nicht nur die israelischen Parlamentarier, wird ja viel auch übertragen, da sie direkt mit den Israelis sprechen wollen, sprechen sie ein hervorragendes Hebräisch. Einer der besten israelisch-palästinensischen Parlamentarier ist eigentlich ein Frauenarzt, aber ein wunderbarer Politiker und spricht ein Hebräisch mit allen wunderbaren Sprüchen und so und ist ein viel besserer Parlamentarier als viele israelische, jüdische Parlamentarier. Also das ist eigentlich ein Vorteil. Und wenn man im Rückblick mit so vielen Kriegen, die wir hatten, denn die Palästinenser haben sich schon 1921 gewehrt gegen die jüdische Einwanderung und 1929 gab es Pogrome, denn zum Beispiel Hebron hatte eine ziemlich große jüdische Gemeinde, wo ein Teil war ein Massaker gegen die Juden. Und auch in diesen letzten Jahren zur Zeit, es gab da zum Beispiel nach der Mordung von Rabin 96, dann gab es fast jede Woche die fürchterlichsten Selbstmordattentate, wo ganze Busse mit Frauen und Kindern in die Luft gesprengt wurden. Und trotzdem, nach kurzen Unruhen von ein paar Stunden, ist dieser Konflikt zwischen uns und den Palästinensern bis heute nicht auf die tiefe Ebene des Hass gesunken. Ich lebe dort. Sie müssen nicht den Kopf schütteln. Nein, bitte, ich will Sie nicht mehr hören.
Ich darf wohl doch den Kopf schütteln.
Ja, da können Sie alles tun, aber nicht gemein sprechen. Und es ist natürlich kein Paradies, aber die Tatsache, dass wir nach so vielen Kriegen doch irgendwie im tagtäglichen Leben ziemlich friedlich auskommen, ist auch meiner Meinung ein wichtiges Zeichen. Und wie gesagt, würde es uns wahrscheinlich schneller gelingen als euch Bild. Wenn die Politiker bereit wären, endlich auch die israelischen Politiker, meine ich jetzt, darauf zu verzichten, dass man weiter eine Besatzung macht. Noch eine wichtige historische Bemerkung, die eigentlich, wie man sagt, das ganze Problem in einer Nussschale darstellt. Und ich führe darauf zurück, dass Abu Mazen bei seinem Besuch vor über einem Jahr in Wien bei einem wichtigen Vortrag im Bruno-Kreisky-Forum der erste palästinensische Politiker, wenn nicht überhaupt arabische Politiker, war, der offen erklärt hat, wir haben einen großen Fehler begangen, dass wir im November 1947 den Teilungsplan nicht angenommen haben und bekämpft haben. Das ist Mahmoud Abbas, Dezember 2011, wie ihr sagt, expressis verbis, eine sehr mutige Erklärung, die auch sehr wichtig ist. Denn nach diesem UNO-Teilungsplan, der eben das ehemalige britische Mandatsgebiet in einen jüdischen und arabischen Staat, damals gab es keine Palästinenser, geteilt hatte, mit Jerusalem und Umgebung als internationale Enklave, da hätte der arabische Staat ungefähr 41% des Mandatsgebiets bekommen sollen, der jüdische Staat ungefähr 43% und der Rest eben die Enklave um Jerusalem, von Ramallah im Norden bis Bethlehem im Süden. Und ich habe lange Jahre in einem kleinen Haus in einem Vorort von Jerusalem gelebt, Mozza, ist ungefähr 6 Kilometer westlich von Jerusalem, bis Mozza. Und das wäre der arabische Staat gewesen. Jetzt kam es zu einem Krieg, einem bitteren Krieg, in dem wir waren im Ganzen kaum 650.000 jüdische Einwohner in dem zukünftigen jüdischen Staat. Und wir haben im 48er Krieg ungefähr 1%, über 6.000 Menschen verloren. Ich weiß, das palästinensische Narrativ ist dieses Jahr, wird die Nakba genannt, die Katastrophe. Es stimmt, es war eine Katastrophe, die leider die Palästinenser auf sich selbst gebracht haben, weil eben die arabischen Staaten sie wie kleine Bauern am Schachbrett behandelt haben. Und dieser Krieg wurde Anfang 1949 durch Waffenstillstandsabkommen, offizielle Waffenstillstandsabkommen beendet, die alle eine identische Einleitung hatten, dass dieses Waffenstillstandsabkommen ein erster Schritt für einen permanenten Frieden ist. Und so hatten wir Waffenstillstandsabkommen mit dem Libanon, mit Syrien, mit Jordanien und mit Ägypten. Und dann gab es ein sogenanntes MAC, Mixed Armies Commission. Es gab ein MAC, ein israel-libanesisches MAC, ein israel-syrisches, israel-jordanisches, israel-ägyptisches. Und dort, wenn das Streitfragen war, haben sich Offiziere beider Seiten mit einem Unoffizier, der ihn meistens mit der arabischen Seite gestimmt hat. Aber wenn man spricht ja immer von den Juni 67er Grenzen, die eben vor diesem sogenannten Sechstagekrieg waren. Das sind nicht anders als die Waffenstillstandsgrenzen, die sogenannte grüne Linie, die schon lange nicht auf Karten in Israel zu finden ist, die den 48er Krieg beendet hat. Und diese Gebiete, Westjordanland, Ostjerusalem und der Gazastreifen, waren im Ganzen 22% des ehemaligen britischen Mandatsgebiets. Mit anderen Worten, durch diesen Krieg haben die arabische, die palästinensische Seite fast die Hälfte verloren, die sie, wie es Abu Mazen jetzt richtig eingesehen hat, hätten haben können, hätten sie dem Teilungsplan zugestimmt. Und was ist jetzt passiert? Nach 67 hat ziemlich schnell, erstmal waren eine sehr beschränkte Siedlungspolitik unter der Arbeiterregierung, waren die ersten Siedlungen waren wirklich in dem fast nicht bewohnten Jordantal, aber dann haben sich immer mehr die frommen Siedler durchgesetzt und im heutigen Westjordanland leben, glaube ich, fast eine Viertelmillion Siedler, jüdische Siedler. Wenn man sagt, diese Karte anschaut, es schaut wirklich fast unmöglich aus. Und jetzt kommen immer neue illegale Siedlungen, die sogar die Regierung von Herrn Netanyahu mit Gewalt räumt. Aber noch ist es möglich. Und die Palästinenser kämpfen mit Recht darum, zumindest diese 22%, die sie nach dem Waffenstillstandsabkommen von 1949 erhalten haben. Sie sagen mit Recht, das war unsere Strafe, dass wir den Teilungsplan abgelehnt haben. Aber von diesen 22%, da habt ihr jetzt mit den Siedlungen zumindest noch, ich weiß nicht genau, aber fast ein Viertel ist mit Siedlungen besetzt. Und das ist der Kern des Konflikts heute, des territorialen Konflikts. Und das ist auch der Hauptgrund, warum so viele israelische Regierungen, auch der Arbeitspartei, nur bereit waren, einen Friedensprozess zu führen und keine politische Entscheidung gefasst haben, um eben eine gerechte Teilung und den Palästinensern zumindest annähernd diese 22% zu lassen. Und das war die große Leistung des Oslo-Prozess, der eben eine Lösung gesucht hat und auch gefunden hat, man muss sie nur verwirklichen, dass den Palästinensern zumindest mit Bodenaustausch diese 22% weniger als ein Viertel des ehemaligen britischen Mandatgebiets Palästina bleiben. Wie gesagt, das ist der Kern des Problems und diese Nuss müssen wir knacken. Ja. Ja. Keine leichte Aufgabe. Wir haben eine kleine Chance. Ich hoffe, nicht nur wegen meinem unverbesserlichen Optimismus, dass wir es schaffen können.
Wir haben 6 Minuten, glaube ich, vor 9. Ein oder zwei Fragen dürften sich noch ausgehen. Meine stelle ich dir später, Herr Waldner.
Herr Steinweg, keine ironisierende Bemerkung, wenn ich mich herzlich bei Ihnen bedanke. So einen völkerverbindenden, israelfreundlichen Menschen hat die Friedensstadt Linz noch nie eingeladen. Herr Rath, Sie können sich vorstellen, wer dann vor Ihnen da war. Meine Frage an Sie, Herr Rath, wäre...
Ich weiß nicht, aber bitte, das weiß ich nicht.
Meine Frage an Sie wäre... Also das war das Who is Who des Antizionismus und Antisemitismus, die von der Friedensstadt eingeladen wurden. Wir können darüber plaudern dann. Meine Frage an Sie ist, Sie waren ja vor kurzem im Künstlerhaus Kino und sahen die Premiere des Franitzky-Films.
Ja.
Ich war auch dort. Was würde der von uns beiden sehr geschätzte Franz Franitzky sagen, dass SPÖ-Abgeordnete, also meine Genossinnen, einen Antrag stellen, kauft nicht bei Juden, kauft keine Waren von Israelis. Und zum Schluss, dass Sie mir bitte das Buch besonders lieb signieren, möchte ich ein Inserat schalten. Am 13. März ist Arirat in Wels bei der Welser Antifa und ich hoffe, dass viele von euch am 13. März in Wels sind.
Inzwischen bin ich auch in Wien. Ja, also, ich habe keine Ahnung, wer vor mir da war. Können Sie mir das verraten?
Es war da Professor Krell aus Frankfurt, es war da Theodor Much aus Wien, es war da Michael Ingber, der ebenfalls jetzt in Wien lebt, also beides Juden, es war da Rainer Bernstein. Und vorher hatten wir noch einmal die Felicitas Langer. Felicia Langer, ja, und einer fehlt mir jetzt noch, die Fahad, wie heißt sie? Die Sumaya Fahad Nahr, die Palästinenserin. Das waren alle, die hier waren, soweit ich es weiß. Von denen, die ich aufgezählt habe, würde ich gerne weiter. Bitte erklären Sie mir, inwiefern Gerd Krell, inwiefern Rainer Bernstein, also der mit einer Jüdin verheiratet ist und ständig in Israel ist, wo da der Antisemitismus ist, möchte ich gerne hören. Also ich weise das zurück, das haben Sie auch nicht anders erwartet. Aber das ist nicht unser Thema heute.
Mit den Namen mir, die meisten, leider habe ich eine riesige Lücke in meiner Bildung. Mir wird sehr wenig sagen, kann ich auch keine Stellung dazu nehmen. Aber meine Überzeugung geht davon aus, auch aus reinem israelischen Interesse. Denn 46 Jahre Besatzung, Herrschaft über eine Minderheit hat schon längst die israelische Gesellschaft demoralisiert. Sie dürfen nicht vergessen, dass jeder israelische Mann 3 Jahre Pflichtwehrdienst leistet. Wir können uns nicht leisten, über Wehrpflicht abzuschaffen und uns mit einem Berufsherr zu begnügen. Und junge Frauen 20 Monate. Und diese 3 Jahre, auch die besten Truppen, müssen dann auch zumindest etliche Monate an diesen sogenannten Sicherheitssperren Dienst leisten, wo jeden Tag Tausende und aber Tausende rein in der Umgebung von Jerusalem. Palästinenser, die auch israelische blaue sogenannte Personalausweise, Identitätskarten haben. Aber wenn sie jetzt außerhalb Jerusalems wohnen, müssen sie sich schon um 4 Uhr früh anstellen, damit ihre Kinder rechtzeitig in die Schule in Jerusalem kommen. Damit die Krankenschwestern und die Ärzte und Ärztinnen, die auch sehr viele Israelis behandeln und unter den besten Medizinern in israelischen Krankenhäusern sind, rechtzeitig zu ihrem Posten kommen. Und das ist eine Qual. Da müssen sich da anstellen in Käfigen. Und wenn man das etliche Monate macht, und diese Jungen das da mitmachen, das demoralisiert die. Eine der wenigen Hoffnungsstrahlen, wir haben schon etliche Jahre einen Verein von Frauen, viele von denen schon über 70 und sogar über 80-Jährige, die heißen Machsom Watch. Machsom ist das hebräische Wort für Sicherheitssperre. überhaupt eine Sperre, wenn jetzt die Hauptstraße hier gesperrt wird, weil wegen Bauarbeiten, heißt das Machsom, aber gemeint ist Sperre. Und Watch ist das englische Wort, die Sperrenbeobachterin. Und das sind etliche Dutzende ältere Damen, die zumindest einmal in der Woche selbst zu solchen sogenannten Sicherheitssperren fahren und beobachten und aufpassen, dass diese jungen Soldaten die Palästinenser nicht zu sehr schikanieren. Oder dass auch in Notfällen, wo eine schwangere Mutter dringend ins Spital kommen muss, und wenn da etwas nicht passt, die haben die Telefonnummern vom feldherrn Offizier, dann rufen die an, bitte, 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 dringend. Und das hilft viel. Und eine von diesen Frauen, mit der bin ich sehr eng befreundet, wir waren zusammen im Kibbutz, mein Kibbutz Hamadia, das ist Dalia, Dalika Golum, deren Vater, Eliyahu Golum, 1925, in meinem Geburtsjahr, wo ich doch nicht ahnen konnte, dass ich jemals in Israel leben werde, die Haganah, Verteidigung, also die offizielle Miliz gegründet hat. Und hat schon damals geschrieben, in seinen historischen Bemerkungen, wenn wir über ein anderes Volk herrschen werden, wird diese Fremdenherrschaft uns selbst ruinieren. Hat der Gründer der Haganah, der Vater von Dalika Golum, sie ist, glaube ich, 3 Jahre jünger als ich, war jetzt 85 und fährt noch zumindest einmal in der Woche mit ihrem Auto und macht das. Also wir haben auch Grund, stolz zu sein, aber eben nicht genug. Was Franitzky sagen würde?
Was würde Franitzky sagen?
Worüber jetzt?
Mutonen, eine SPÖ-Abgeordnete, fand 4 Genossinnen, die eine Anfrage an die Justizministerin stellten, die Waren aus Israel zu kennzeichnen, also kauft nicht bei Juden.
Ich weiß das nicht genau, aber ich glaube, dass Sie sich irren. Es gibt so einen Antrag, dass man Produkte aus dem besetzten Westjordanland der Siedler nicht kaufen soll. Und das ist ein großer Unterschied. So viel ich weiß, ist das ein Antrag, Produkte der Siedler im Westjordanland nicht zu kaufen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und da glaube ich, würde auch Franitzky nicht unbedingt dagegen sein. Ich habe auch keine großen Probleme damit, denn wirklich, wir dürfen nicht weiter ein Herrenvolk sein. Wir Juden, die ja Jahrhunderte lang die Opfer der Verfolgung waren. Und der Staat Israel ist ja aus den Trümmern des Holocaust, der Shoah, der Vernichtung entstanden. Wie dürfen wir jetzt ein Herrenvolk sein? Das ist undenkbar. Und die Siedler sind ein Herrenvolk, die in den letzten 2-3 Jahren vermissen sie keine Gelegenheit, sich ganz gemein und gewalttätig gegen die Palästinenser zu benehmen. Jahrhundertalte Olivenbäume abzusägen und alles Mögliche. Bitte.
Es ist schon so, dass... das kann man nicht so stehen lassen. Es ist schon so...
Was kann man nicht stehen lassen?
Die Israelis sind wirklich solidarisch und schaffen... Wie viele Arbeitsplätze? 20.000 Arbeitsplätze. Kaufen von den Palästinensern Waren und sollen die Waren nicht verkaufen können.
Entschuldigung, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Sie glauben, dass Sie ein israelischer Patriot sind, aber ich glaube ein bisschen in der falschen Richtung. Die Siedler sind ein Herrenvolk. Sie erlauben sich jetzt, die palästinensischen Nachbarn zu ruinieren. Und es dauert ziemlich lange, bis die israelischen Militär- und Polizeibehörden da eingreifen. Und sie machen das schamlos. Und die große Gefahr ist, dass viele, viele Jahre war der Kern der israelischen Armee, waren die hohen Offiziere und Piloten, kamen aus der Kibbutzbewegung. Und in den letzten 5 oder 10 Jahren kommen viele der Mitteloffizierschichte aus den Siedlungen selbst. Und wenn dann auch Befehle vom Generalstab kommen, wie zum Beispiel bei den Sicherheitssperren viel leichter das zu machen, bleiben diese Befehle stecken, weil diese neue Mitteloffizierschichte, die selbst aus den Siedlungen kommt, sich weigert, diese Befehle durchzuführen.
Aber was hat das mit der großartigen Wertschöpfung der Palästinenser zu tun? Von 20.000 Menschen, die Waren produzieren, warum darf man die als Israeli nicht abkaufen?
Nein, das gibt es nicht. Entschuldigung, Sie verstehen das falsch. Die israelischen Märkte sind voll mit israelischen, mit palästinensischen Produkten. Wirklich. Gemeint ist, soviel ich weiß, dass es Anträge gibt, auch, glaube ich, im Europäischen Parlament, Produkte der jüdischen Siedler, des Herrenvolks im palästinensischen Westjordanland nicht zu kaufen. Aber nicht umgekehrt.
Können wir dieses Thema abschließen? Es gibt noch eine Frage. Paul würde gern noch einmal nachfragen, glaube ich, zu den Chancen, oder? Ja.
Sie haben die Gruppierung Machs und Watch erwähnt. Eine weitere Person, die wir einmal in Linz eingeladen hatten.
Wer war das?
War Frau Ronny Hammermann, die auch in Wien geboren ist und auch bei diesen Wachs und Watch Frauen mitmacht. Das ist eine kleine Ergänzung, aufgrund dessen, dass Sie die Frauen erwähnt haben. Ich habe den Eindruck bekommen, dass Sie mit einer großen Vehemenz dafür eintreten, es braucht jetzt Frieden und nicht Friedensprozess und auch sehr gut.
Ich trete für den Frieden ein, nicht? Sie haben nicht für den Friedensprozess.
Eben, genau. Sie treten für den Frieden ein.
Diesen Prozess, den kann man vergessen.
Genau. Genau das habe ich wahrgenommen, wollte ich wiederholen. Und dass es zum Beispiel die Genfer Akkord gäbe, man bräuchte nur die richtige Schublade öffnen. Wenn es bisher nicht den politischen Willen gab, das zu tun, ist jetzt für mich die Frage, was bräuchte es, dass es jetzt den politischen Willen gibt, das umzusetzen? Das ist eine Frage, die mir bleibt. Und einen kleinen anderen Gedanken, der mich immer wieder bewegt, wo ich gerne von Ihnen das hören möchte, wie Sie das sehen. In der häufig gestellten Frage oder Diskussion um den Staat Israel und dessen Akzeptanz wird immer das Wort jüdisch eingeführt und Sie haben selbst ja auch erwähnt, dass sehr viele, also 20% der israelischen Bürger als Palästinenser weniger Rechte haben oder beschnittene Rechte haben, also dass das Jüdischsein eine bestimmte Vorrangstellung hat. Und es ist eine für mich oft schwierige Denkfrage, wie kann ein demokratischer Staat, also richtige demokratische Durchziehung, wo jeder Bürger gleiche Rechte hat und ein Staat, der ganz klar eine Prägung hat in irgendeiner Weise, jetzt in dem Fall jüdisch, wie kann das zusammengehen? Letztlich ein jüdischer, demokratischer Staat. Das ist für mich einfach oft schwer, wie kann das gehen, ohne dass das in einen Apartheid führt, was Sie ja zum Beispiel auch erwähnt haben und ablehnen.
Genau, das ist eine sehr lange, komplizierte Frage. Ich versuche es so staccato möglich zu beantworten. Es stimmt, dass Israel gemäß auch dem Teilungsplan der Vereinten Nationen, die haben Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat geteilt. So heißt dieser Beschluss der Vereinten Nationen vom 29. November 1947 mit zwei Drittel Mehrheit der damaligen Vereinten Nationen Mitglieder, die etwas über 60 waren, glaube ich, im Ganzen. Und so hieß er. So ist auch Israel entstanden. Aber schon in der Gründungserklärung des Staat Israels vom 14. Mai, das war das Ende 1948, wo wir schon in der Mitte ganz schlimmer Kampfhandlungen waren. In dieser Grunderklärung, die Ben-Gurion selbst letzten Endes formuliert hat, steht zum Beispiel, dass der Staat Israel auch seine Bürger und die Minderheit mit voller Gleichheit und Gerechtigkeit behandeln soll. Und obwohl wir in der Mitte eines schlimmen Kriegs waren, steht auch dieser Satz ungefähr so: Wir reichen unsere Hand zum Frieden mit unseren arabischen Nachbarn und rufen sie auf, mit uns gemeinsam einen friedlichen Nahen Osten zu erbauen. In der Mitte des Kriegs. Einmal so. Jetzt hat Israel Frieden mit Ägypten geschlossen, Frieden mit Jordanien, mit dem leider ermordeten Sadat, mit dem leider verstorbenen König Hussein, der Vater des heutigen Königs Abdallah. Frieden mit Ägypten, wie bekannt, war Herr Begin von der Rechtspartei der Premierminister. Rabin war Premierminister beim Friedensabkommen mit König Hussein. Niemand hat damals gefordert, dass Sadat oder Hussein unterschreiben einen Friedensvertrag, dass der Staat Israel ein jüdischer Staat sei. Das ist eine Erfindung von Herrn Netanyahu, gezielt, ich sage das ganz deutlich, um eben den Fortschritt in den Friedensverhandlungen mit den Palästinensern zu verhindern. Denn Abu Mazen oder Mahmoud Abbas kann nicht auf keinen Fall mehr gewähren als Israel, als Herr Begin von Herrn Sadat verlangt hat oder Herr Rabin von Hussein. Das ist eine Neuerfindung von Netanyahu in den letzten 3-4 Jahren. Und er hat, das ist auch ein israelisches Patent, sein privater Rechtsanwalt, der übrigens der Schwiegersohn des ersten österreichischen Ehrenkonsuls in Jerusalem ist und deswegen auch dieses Ehrenkonsulat österreichischer Ehrenkonsul buchstäblich geerbt hat, ohne dass er ein einziges Wort Deutsch versteht, der leitet diese Verhandlungen. Ich kann mich genau erinnern, ich habe ihn da bei Israel damals kurz nach der Erklärung von Mahmoud Abbas hier im Kreis gekommen und sage ihm, er heißt Yitzhak Molcho. Molcho ist eine sehr angesehene, Jahrhunderte, Jahre alte israelische, jüdisch-farbische Familie und sage, Yitzhak, wir kennen uns jahrelang, hast du von der Erklärung von Abu Mazen gehört, dass er vor etlichen Wochen der erste palästinensische Politiker war, der eingestanden hat, dass es ein Fehler war, den Teilungsplan anzuerkennen? Was war seine Antwort? Wie ein Automat, wie heißt dieser Ausdruck, dieser Hund, der immer dieselbe, der russische Hund, der immer dieselbe...
Pavlov.
Wie?
Pavlov.
Pavlov, ja. Genau. Pavlov. Ja, wenn das so ist, Ari, warum anerkennt er, ist er nicht bereit, Israel als eine jüdische Stadt anzuerkennen? Da habe ich gesagt, Itzik, wir kennen uns schon von vorgestern. Begin hat das auch von Sadat nicht gefordert. Und Rabin nicht von Hussein. Warum? Und das ist eine Forderung, um eine weitere Verhandlung zu sabotieren. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie Zipi Livni, die es sehr eins meint, mit einem Fortschritt der Friedensverhandlungen damit umgehen wird. Wir werden sehen. Aber das ist das Problem. Denn trotz allem kann Israel wirklich mit Stolz sagen, mit der Ausnahme, teilweise in Ausnahme vom Libanon, ist Israel wirklich die einzige wahre Demokratie im Nahen Osten. Keine autoritäre Demokratie unter Mubarak oder jetzt unter dem islamischen Präsident Mursi. Oder auch dem jordanischen Parlament. Übrigens, wie wir alle wissen, wahrscheinlich ist die Mehrheit der jordanischen Bevölkerung sind Palästinenser. Also, wie gesagt, es ist möglich. Man darf nicht unmögliche Forderungen stellen. Und wie gesagt, in den beiden Friedensverträgen, ganz wichtigen, die Israel erstmal mit Ägypten und dann mit Jordanien abgeschlossen hat, war keine Forderung, ist auch niemand eingefallen, Israel als den jüdischen Staat anzuerkennen. Wir brauchen das nicht. Wir wissen, was wir sind. Und das ist reiner politischer Gag. Und da wird Frau Livni Probleme haben, aber ich hoffe sehr, dass sie sich durchsetzen wird. Denn ohne sie und anderen, zumindest einer anderen Partei links der Mitte, wird Herr Netanyahu keine Regierung haben. Und wie wird er dann Obama am 20. März empfangen? Das ist praktisch übermorgen, in 3 Wochen. Vielen Dank für euer wunderbares Zuhören und eure Geduld. Und ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr verwirrt habe.
Und
danke.
Lieber Arirat, ich möchte mich meinerseits oder unsererseits, Friedensinitiative der Stadt Linz, sehr bedanken, dass du es auf dich genommen hast, nach heute Morgen 2 Stunden mit Schülern, heute Nachmittag 2 Stunden mit Schülern zu sprechen über deine Erfahrungen, jetzt noch so lange bei uns zu sein und das mit einer solchen Energie und mit einer solchen Präsenz. Und das mit 87 Jahren. Ich gratuliere.
88.
88 sind es schon. Ich gratuliere und bedanke mich sehr herzlich.
Ich bin schon in meinem 89. Lebensjahr. Vielen Dank. Und ich zitiere gerne die Bücher. Ich bin da, will da keine Werbung machen, aber ich kann euch nur sagen, das Buch ist jetzt schon in der 2. Auflage und es ist wirklich keine falsche Bescheidenheit. Unglaublich, welchen Anklang es hat überall, auch in Deutschland und in der Schweiz und hat die besten Rezensionen in der Frankfurter Allgemeinen und natürlich in den Zeitungen hier. Anscheinend habe ich etwas dort zu erzählen, das auch viele gute Kenner von Israel und nicht wussten.
Willst du das Signieren hier machen oder willst du drüben hingehen an den Tisch?
Na, ich glaube, es ist besser am Tisch zu signieren, weil
ja, hier ist zu niedrig. Ja, zu niedrig. Gut. Also ich danke auch. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Zuhören. Besuch. Wirklich. Und wünsche Ihnen einen guten Heimweg.